Hallo ihr alle, auch von mir nochmal. Schön, dass ihr es hergeschafft habt. Ich freue mich, euch zu sehen. Bevor wir anfangen, der bekannte Disclaimer. Bitte denkt mit, bitte denkt weiter. Ich bin nicht perfekt. Meine Predigt ist ein Denkanstoß, kein allgemeingültiges Gesetz und ihr müsst meine Meinung überhaupt nicht teilen. Ihr dürft andere Meinungen haben als ich und ihr dürft mir widersprechen. So, jetzt da das aus dem Weg ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit, eigentlich gar nicht so lange her und auch nicht so weit weg. Da wurde etwas geschrieben, was das Leben von uns allen beeinflusst. Und diesmal meine ich tatsächlich nicht die Bibel, sondern das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 75 Jahre ist es jetzt alt. Wusstet ihr das? Da dachte ich mir, da kann man doch mal was zu sagen, oder? Ruth hat jetzt die Quizfrage schon verraten, was da in Artikel 1 steht. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Ich habe mir von einem Freund eine juristische Definition dazu geben lassen. Ich hoffe, alle Juristen springen mir jetzt nicht gleich an den Hals. Also grundsätzlich sind die Grundrechte sogenannte Abwehr- und Anspruchsrechte der Bürger gegenüber dem Staat. Also im Prinzip regeln sie Dinge, die der Staat niemals tun darf oder immer garantieren muss. Im Fall von Artikel 1 bedeutet das, dass der Mensch immer als selbstständige, selbstverantwortliche Person gesehen werden muss, deren Zweck es erstmal einfach nur ist, Mensch zu sein. Menschen dürfen nie nur Mittel zum Zweck sein. Es muss immer die Möglichkeit gegeben werden, dass sie sich im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten, weil Menschen haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, selbst bestimmen und entfalten können. Allerdings heißt das nicht, dass die Selbstbestimmung nicht einschränkbar ist im Rahmen des Gesetzes. Nur muss der Mensch dabei halt Mensch bleiben und nicht Zweck. Dass diese Würde unantastbar ist, heißt, dass keine Abwägung stattfinden darf, ob die Würde des einen Menschen wichtiger ist als die Würde des anderen Menschen. Das darf nicht diskutiert werden. Soweit das Grundgesetz. Die Idee von der Menschenwürde ist aber schon ein bisschen älter und ist natürlich nicht vor 75 Jahren hier in Deutschland erfunden worden. Und die ist auch nicht ans Grundgesetz gekoppelt. Das Konzept ist sehr, sehr, sehr viel älter. Und wie an vielen Stellen in unserer westlichen Welt ist auch hier das Christentum ein prägender Einfluss. Und diesmal tatsächlich ein guter. In der Bibel kommt der Begriff Menschenwürde so nicht vor. Was wir aber finden, ist ein Gott, der immer wieder Menschen ansieht. Egal wie arm, reich, krank, gesund, stark oder schwach sie sind, egal in welche Kategorien man sie sonst noch einsortieren könnte, wir finden einen Gott, der einzelne Personen ansieht. Eine der frühesten Beschreibungen von Gott, die wir haben, ist tatsächlich genau das. Sie stammt von Hagar, der ägyptischen Magd Saras, die von Abraham und Sarah zur vermeintlichen Erfüllung einer Verheißung Gottes benutzt wurde. Und man muss wirklich sagen, benutzt. Und dann, weil es Ärger mit Sarah gab, in die Wüste geflohen ist. Da begegnet Hagar Gott und sagt, du bist Elroi, der Gott des Hinschauens. Die Bibel berichtet, dass dies an einem Ort passierte, der Beer Lahairoi genannt wird, falls ich das richtig ausspreche. Das heißt Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Hagar, die ägyptische Magd, ist eigentlich nur ein Nebencharakter in der Geschichte von Gott mit Abraham und ist aber der erste Mensch, der Gott einen Namen gibt. Und dieser Name ist wirklich Programm. Die Bibel ist nicht nur ein Buch der Gesetze und der Geschichte von Gott mit der Welt. Vor allem ist sie eine Sammlung der Geschichten von Menschen, die ganz unmittelbar Erfahrungen mit Gott machen. Menschen, die in all ihrer Menschlichkeit von Gott angesehen werden, die unabhängig von ihrem Hintergrund und ihren Taten Würde erfahren. Aber warum? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst, fragt sich der Beter von Psalm 8. und stellt dann weiter fest, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das Wort Mensch, das hier verwendet wird, das ist nicht das übliche hebräische Wort Adam, das bedeutet Menschheit, sondern das ist ein Wort, das man mit Menschlein übersetzen könnte. Etwas räumlich und zeitlich verschwindend Geringes, im Vergleich zu Gott zumindest. Schwach, zerbrechlich, sterblich, das schwingt da als Bedeutung mit. Mit der Formel des Menschenkind wird das Individuum angesprochen. Ein einzelnes kleines Menschlein, dessen Gott sich annimmt, dem er gedenkt. Sowohl das hebräische Wort, das wir mit annehmen übersetzen, als auch das Wort, das wir mit gedenken übersetzen, beschreibt etwas Bewusstes, eine aktive Handlung. Die Worte implizieren ein aktives Interessieren und Anschauen. Gott beobachtet sein Menschlein ganz genau. Er prüft, ob es noch ganz ist, geht auf es ein. Das Wort, das wir mit Gedenken übersetzen, spricht außerdem von einer absolut notwendigen Zuwendung in Hilfe. Der Psalmbeter fragt nicht, ob dieses Annehmen oder dieses Gedenken, ob es das gibt. Er weiß es. Er hat es erfahren, dass Gott sich ihm zugewandt hat und sich ihm gegenüber interessiert verhält. Warum? Fragt er sich. Was bin ich, dass du dich mir gegenüber so verhältst, wo ich doch so klein und sterblich bin? Wie kommt es, dass ein ewiger, unfassbarer Gott uns Menschlein mit Würde behandelt? Und die Antwort liefert er dann gleich mit, weil Gott uns gemacht hat und in uns seine Herrscherwürde gelegt hat. Giovanni Pico della Mirandola, ein Philosoph, der 1463 bis 1494 gelebt hat, ist besonders für seine Rede über die Würde des Menschen bekannt. Dort sagt er, dass der entscheidende Punkt der Menschenwürde, der den Menschen Würde verleiht, nicht ist, dass er geschaffen ist, sondern wie er geschaffen ist. Ein Mensch, sagt er, ist nicht in eine Nische hineingeboren und muss für immer dann dort bleiben. Er hat Möglichkeiten, sich selbst zu verändern. Er ist nicht seinen Instinkten ausgeliefert, sondern er hat Wahlmöglichkeiten. Ein Mensch, so Pico della Mirandola, ist darum weder sterblich noch unsterblich, weder himmlisch noch irdisch per Definition. Vielmehr kann er sich selbst quasi fertig schaffen und sich selbst zu dem einen oder dem anderen machen. Er sagt also quasi, dass die Würde des Menschen darin begründet ist, dass er zwar von Gott geschaffen ist, aber die Möglichkeit gegeben bekommt, sich selbst zu verändern. Das ist, glaube ich, genau was mit dieser Herrscherwürde gemeint ist, von der Psalm 8 spricht. Wir werden mit unserer Geburt hineingesetzt in die Schöpfung Gottes. Wir sind ein Teil von ihr, aber wir sind ihr nicht in derselben Weise ausgeliefert wie zum Beispiel ein Tier. Vielmehr beschreibt die Bibel uns als Herrscher der Schöpfung. Und ein Herrscher hat immer mehr Möglichkeiten als die, die er beherrscht. Er kann sich entscheiden, ein guter Herrscher zu sein oder ein Tyrann. Diese Entscheidungsfreiheit, so argumentiert Pico, ist es, was uns unsere Würde verleiht. Und unsere Entscheidung ist es, die uns himmlisch oder irdisch, sterblich oder unsterblich macht. Aber was ist jetzt diese Entscheidung eigentlich? In Psalm 139, wir haben ihn ja eben schon gebetet, finden wir wieder einen Hinweis darauf, wie wir geschaffen sind. Vers 13 bis 15. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unter der Erde. Die Nieren sind hier aufgeführt. Sie stehen für den gesamten Menschen natürlich, aber nicht nur das. In der Tradition sind sie der Sitz des Gewissens. Sie stehen für Emotionalität, für Ganzheitlichkeit, für Beziehungsfähigkeit. Sie sind das Organ der Entscheidungsfindung und auch das der göttlichen Prüfung. Dort, wo in der Bibel Schmerzen an den Nieren beschrieben werden, ist dies vielmals ein Bild für eine gestörte Gottesbeziehung. Dieses Organ hat Gott bereitet. Man könnte auch erkauft übersetzen. In jedem Fall ist er es, der darüber verfügt, und er ist es auch, der es uns zur Verfügung stellt, damit wir unsere Entscheidungen abwägen können. In Vers 15 wird außerdem von den Gebeinen gesprochen, das Bild für das leibliche Selbst, das alle Menschen eint. Wir erinnern uns, dass in Genesis 2 Adam, der Mensch, Eva, das bedeutet Leben, mit den Worten, sie ist Bein von meinem Bein, begrüßt und damit als für sich passende Partnerin erkennt. Beide, sowohl der physische Körper als auch das Gewissen bzw. die Fähigkeit zur Beziehung mit Gott und anderen Menschen, sind gebildet oder wortwörtlich gewebt. Der Psalmist benutzt hier Worte aus dem Bereich der Textilherstellung, um den Schöpfungsakt zu beschreiben. Es entsteht das Bild eines Kunstschaffenden. Das Bild von jemandem, der in mühsamer, vorsichtiger Kleinstarbeit sein Werk tut, immer neue Muster erdenkt und jeden Faden einzeln und mit Bedacht in das Gesamtkunstwerk einwebt. Immer wieder neu, sodass kein Mensch ist wie der andere und doch jeder die Handschrift des Schaffenden trägt. Ort der Schöpfung ist der Mutterleib bzw. unter der Erde. Für uns Menschen ist beides unzugänglich, nicht einsehbar. Aber für Gott ist es das Atelier, in dem er arbeitet. Vers 16, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. So geht Psalm 139 weiter. Wir lesen hier wieder von diesem gesehen werden, von diesem ersten Namen, den Gott von einem Menschen bekommen hat. Von dem absolut erkannt sein, nicht nur so, wie wir sind, sondern auch so, wie wir sein könnten. Das ist, was mit diesem Buch gemeint ist, in dem nicht nur die kommenden Tage verzeichnet sind, sondern auch die, von denen keiner da war. Gott sieht alles. Das, was wir sind, das, was wir nicht sind und auch das, was wir sein könnten. Um noch einmal, oder nicht noch einmal, aber um Pico della Mirandola nochmal auf den zurückzugreifen. Gott weiß um das Potenzial einer Person und das Potenzial dessen, was wir werden könnten, wenn wir uns auf ihn ausrichten, also quasi unseren Nieren folgen. Er weiß genauso auch um das Potenzial der Person, die wir werden könnten, wenn wir uns anders entscheiden. Irgendwie erschreckend, so gesehen zu sein und so erkannt zu sein. Und gleichzeitig ist es für mich echt erleichternd. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen persönlichen Einschub. Wem das zu viel ist, der kann gerne jetzt weghören. Aber wir haben da in der letzten Bibelstunde drüber gesprochen und da ist es mir nochmal sehr wichtig geworden und hat mich auch nochmal echt ermutigt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Situation wart, in der ihr Teile von euch verschwiegen oder versteckt habt. Aus Angst, dass ihr dafür angegriffen werdet. Ich habe das viele, viele Jahre lang gemacht. Ich habe es vor mir selbst verleugnet, unterdrückt und ich mache das bis heute in manchen Kontexten. Sowohl aus Angst als auch aus Selbstschutz. Ich bin einer von diesen Regenbogenmenschen. Die meisten von euch wissen das. Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie viel Angst und Ausgrenzung Menschen wie ich gerade im christlichen Kontext erleben müssen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie es ist, wenn man Teile von sich abgesprochen bekommt. Oder für Dinge, für die man nichts kann, angegriffen wird. Wenn man immer wieder den Stempel minderwertig und kaputt aufgedrückt bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie klein und alleine man sich fühlt, wie entwürdigt. Für mich ist es dieses Thema, bei dem ich immer wieder und wieder vor die Frage gestellt werde, ob ich mich anderen offenbare und Diskriminierung riskiere. Oder ob ich damit lebe, dass Menschen Falsches über mich denken und mich nicht sehen. Sicherlich haben viele von euch auch solche Themen. Vielleicht nicht dieses, aber andere. Themen, die euch ausmachen und die andere immer wieder übersehen. Themen, vor denen ihr Angst habt, dass andere sie herausfinden. Dinge, die ihr vielleicht vor euch selber nicht anschauen wollt. Egal was es ist, ich versichere euch, jedem von euch, dass uns allen diese Worte aus Psalm 139 gelten. Gott kennt euch. Gott kennt mich. Er ist der Gott des Hinschauens. Vor ihm müssen wir uns nicht verstecken. Denn nicht nur kennt er uns, sondern er hat uns gemacht, sorgfältig und voller Absicht, genauso wie wir sind. Er kennt unser Potenzial und er gibt uns die Fähigkeit, es zu erfüllen. Und selbst wenn wir 100-mal irgendwo falsch abgebogen sind, wird Gott uns immer noch anschauen und mit Würde behandeln. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt seit 75 Jahren das deutsche Grundgesetz. Seit mindestens 2600 Jahren erzählen Psalm 8 und Psalm 139 uns davon, dass Gott uns planvoll geschaffen hat und ganz kennt. Darin begründen wir Christen die Menschenwürde. Es ist kein abstraktes Konzept, sondern ein eindeutiges Ja Gottes zu den Menschen. Und trotzdem schaffen wir Menschen es nicht, uns gegenseitig würdevoll zu behandeln. Zumindest nicht immer. Viel zu häufig schauen wir auf den Menschen nur in seiner Funktion, statt die Person anzusehen. Wir sehen nicht das Potenzial, nur das, was ist. Statt das einzigartige Muster zu sehen, das Gott liebevoll in den Menschen hineingewebt hat, sehen wir nur die Unterschiede zu uns selbst. Und halten alles andere für Fehler. Und das mache ich auch. Ich möchte jetzt noch ein letztes Mal Giovanni Pico della Mirandola bemühen, der sagt, dass der Mensch dort unsterblich und himmlisch wird, wo er sich auf Gott ausrichtet. Das geschehe durch Liebe und der Weg zur Liebe ist durch Wissen. Der Philosoph hält dann ein Plädoyer für die Philosophie. Ich glaube, so weit brauchen wir gar nicht zu gehen. Ich denke, ganz, ganz häufig reicht schon das Gespräch mit anderen Menschen. Ich möchte euch also drei Dinge heute mitgeben. Erstens, habt keine Angst, Fragen zu stellen. Wenn ihr nicht versteht, warum jemand ist, wie er ist, oder denkt, wie er denkt, dann fragt nach. Natürlich kann es immer sein, dass sich jemand nicht erklären möchte. Aber meiner Erfahrung nach kommt es viel, viel häufiger vor, dass ein Gespräch entsteht und man hinterher mehr voneinander weiß. Zweitens, versucht auch selbst anderen gegenüber offen zu sein, wenn sie euch nicht verstehen. Lasst euch auf Gespräche ein, auch wenn sie manchmal schwierig sind. Natürlich nur in einem Rahmen, der auch gut und sicher für euch ist. Und zuletzt, ihr seid wundervoll und absichtsvoll gemacht. Egal, welche Freude, Trauer, Angst, Glück oder Not ihr gerade habt, der Gott des Hinsehens sieht auch euch. Amen.